natürlich damit, bei der Mission zu arbeiten, ganz dankbarer Arbeitgeber. Es geht nicht sofort um Leistung, um zu liefern, um Outcome zu regenerieren. Ich musste nicht am 1. September meinen Job antreten und diese nächsten Listen abarbeiten, sondern auch die Mission gesagt hat, kommt erstmal an. Das ist ein Teil, auch in diese Kultur einzutauchen. Kommt an und geht in den Austausch mit den Menschen und schaut auch ein bisschen, was die Menschen wollen.
Herzlich willkommen bei Horizontwechsel. Ich bin Song Kim, der Host dieses Podcasts. In Horizontwechsel erzählen Menschen von ihren Erlebnissen aus einer Ecke der Welt, die ihnen zur zweiten Heimat geworden ist. Was hat sie veranlasst, dorthin zu gehen? Was hat sie überrascht? Was bewegt sie? Ihr werdet Einblicke in die Lebensgeschichten von spannenden Leuten erhalten und erfahren, wie es das eigene Leben verändert, wenn man mit einer Mission unterwegs ist. In unserer ersten Folge freue ich mich, Dr. Antje Henke begrüßen zu dürfen. Antje ist leitende Projektmanagerin und Spezialistin für Public Health. Gemeinsam mit ihrer Familie ist sie über Mission Eine Welt 2016 nach Tansania gegangen, um dort Aufklärungs- und Präventionsarbeit am Kilimanjaro Christian Medical Center zu leisten. Wir sprechen darüber, wie eine Reihe von Zufällen und Begegnungen sie und ihre Familie nach Tansania geführt hat, wie das Krebs-Screening zum Happening nach einem Gottesdienst wurde und wie sie erst einmal lernen musste, auf ein Es wird schon zu vertrauen. Hallo Antje, schön, dass du da bist.
Hallo Song, schön, dass ich hier sein kann.
Da wir in unserem Podcast Menschen aus den unterschiedlichsten Orten zu Gast haben, stelle ich zu Beginn eine Frage. Liebe Antje, wo kommst du gerade her?
Song, du glaubst es nicht, ich komme gerade aus Halle, Halle an der Saale. Und das Schöne an Halle ist, man fährt bloß 2 Stunden und das war einmal in Bayern. Das hatte ich früher, ich bin ja eigentlich Berlinerin und überall, wenn man aus Berlin irgendwo hinfahren musste, muss man mindestens 4-5 Stunden einplanen und auf einmal wohne ich in Mitteldeutschland. Das ist ganz kurz, das ist ein Katzensprung.
Nach Neuendettelsau.
Ja, schön, dass ich hier sein kann.
Ja, aber schön, dass du da bist. Dann hast du ja schon eigentlich auf die Frage geantwortet, wo kommst du eigentlich her?
Genau, also das ist, ich bin Berlinerin in dem Sinne, also ursprünglich zwar Brandenburgerin, aber ich habe länger in meinem Leben in Berlin gelebt, als ich jemals in Brandenburg war. Also habe ich mich am Ende schon auch als Berlinerin gefühlt. Habe dort meine Ausbildung genossen, habe studiert, habe gearbeitet und auch meine Familie gegründet. Also Berlin war der Mittelpunkt, Friedrichshain, um genau zu sein, wo ich bis 2016 gelebt hatte.
Und wenn du so lange in Berlin gelebt hast, würdest du sagen, das ist deine Heimat?
Berlin ist und bleibt auch meine Heimat, weil in Berlin sind meine Freunde. Und ich habe gelernt, über auch gerade mit dem Ausreisen und die Frage, was ist Heimat? Und die Frage auch mit dem Rückkommen, wenn man jetzt so 6 Jahre im Ausland war, da stellt sich ja öfter mal, was sind die Wurzeln, wo fühlt man sich zu Hause? Und ich finde, Freunde, Familie, das bietet ein Heimatgefühl. Also da, wo man sich wohlfühlt und wo man sich verstanden fühlt. Und mein hauptsächlicher Freundeskreis, der ist und bleibt in Berlin. Na klar.
Also an denen merkst du, hier gehöre ich her.
Hier spricht man meine Sprache, hier quatschen alle genauso quer und hier gehöre ich hin. Ja, das ist Berlin. Obwohl Berlin momentan nicht der Ort ist zum Leben, weil die Strukturen ändern sich sehr stark und auch das Umfeld und ich mit meiner Familie dort mich gegen Berlin entschieden habe, dorthin zu ziehen, weil es für mich kein Umfeld ist, um Kinder großzuziehen im Moment. Aber ich könnte mir vorstellen, durchaus irgendwann wieder nach Berlin zu gehen, na klar.
Wenn du so einen starken Bezug zu Berlin und Brandenburg hast, darf ich diese Frage ja nochmal besonders stellen. Hat bei dir in der Kindheit und Jugend die Kirche eine Rolle gespielt?
Das ist eine interessante Frage. Ja, das ist, ehrlich gesagt, ist die Kirche, oder bin ich erst später zur Kirche gekommen? Das war auch Anfang der 2000er und es ging vor allem darum, also ich bin natürlich im Osten groß geworden, ich bin im Osten geboren worden, in Frankfurt-Oder, um genau zu sein. Es gab wenig kirchlichen Bezug, weil natürlich das alte DDR-Regime in dem Sinne das auch nicht unterstützt hat, dass man kirchlich sich engagierte. Damit war ich auch Jungpionier und als die Wende kam, also den Thema Pionier habe ich dann damit nicht mehr geschafft, aber ich bin in eine gute Zeit reingerutscht, wo ich die Veränderungen gut wahrnehmen konnte, weil dann bei mir auch die Pubertät und die Teenagerzeit anfing und ich im Prinzip auch offen für Neues war. Ich habe mich komplett auf den Wechsel eingelassen und auf Demokratisierungsprozesse. Und zur Kirche bin ich in Berlin eigentlich gekommen, vor allem in Friedrichshain durch unsere kleine Holzkirche, die eine Straße weiter steht oder stand in dem Fall. Und die haben eine ganz tolle Gemeinde gehabt, die mich sehr getragen hat, als vor allem mein Mann viel im Ausland unterwegs war. Er war bei der Bundeswehr beschäftigt als Arzt und war damals viel in Afghanistan im Einsatz und auch im Kosovo. Und in dieser Zeit, da waren meine Kinder noch sehr klein zu Hause, bin ich regelmäßig in die Kirche gegangen und die haben mich da gut durchgetragen. Und ich war am Ende, war es für mich auch gar keine Frage, ich habe mich mit meinem jüngsten Sohn zusammen auch taufen lassen. Und das war für mich eine Selbstverständlichkeit und ein Muss. Und das war auch ein gutes Gefühl. Und dieses Lebensgefühl, auch mit der Kirche verbunden zu sein, das haben wir natürlich in Tansania weitergetragen. Die Kirche spielt da eine große Rolle. Und in Halle sind wir jetzt natürlich auch methodistisch wieder angebunden. Also, dass ich auch meinen Kindern den Weg jetzt ebne, dass sie jetzt im Mai auch zur Einsegnung gehen. Genau.
Ja, was hättest du wohl damals in deiner Jugend gesagt, wenn dir jemand erzählt hätte, einmal wirst du bei der Mission arbeiten?
Ich glaube, ich bin ein sehr neugieriger Mensch. Ich glaube, ich wäre gar nicht erschrocken gewesen. Ich hätte gesagt, okay, machen wir. Also ich glaube, es ist was, was mich so am Laufen hält, ist, dass ich mich versuche, nicht zu verschließen vor neuen Dingen und versuche auch Neues auszuprobieren und zu sagen oder auch nicht kritisch dagegen stehe. Also alles, was in eine weltoffene, entdeckerische Reise geht sozusagen. Alles, was kleingeistig ist oder verschränkend, da bin ich nicht so der Richtige für, aber für weltoffene Sachen zu entdecken und bei einer Mission zu arbeiten, das ist natürlich... Hier ist es weltoffen und hier ist ein Austausch da mit Kulturen. Und das hätte ich mir damals, wenn es jemand gesagt hätte, hätte ich gesagt, super, ist eine tolle Idee, aber ich kann mir ganz wenig darunter vorstellen, was es bedeutet, es zu leben.
Du hast ja Politikwissenschaften studiert. Würdest du sagen, du warst politisch interessiert?
Politikwissenschaften habe ich vor allem aus dem Hintergrund studiert. Wie ich ja bereits erwähnt habe, ich komme ja aus so einer Transformationsgesellschaft letztendlich und ich wollte diesen Transformationsprozess von autokratischen Systemen zu Demokratien besser verstehen. Das war wirklich so, seine eigene Kindheit so ein bisschen aufzuarbeiten, mit der Verbindung auch zu schauen, was treibt denn Gesellschaften an, um sich zu verändern. Und das war der Hintergrund, warum ich damals den Studiengang gewählt hatte. Und mein Schwerpunkt damals war noch Osteuropa, um ehrlich zu sein. Ich habe auch eine Weile in Ungarn gelebt, um auch dort mal zu schauen, wie Osteuropa sich in die richtige Richtung entwickelt. Und ich hatte immer eine hohe Leidenschaft zu Medien. Und meinen ersten Abschluss hatte ich auch über Medien und die Prozesse in Ungarn geschrieben, also auch Medien als vierte Gewalt und das so wahrzunehmen. Aber ich bin im Prinzip ein EU-Kind, ein Kind von Europa, die die Demokratieprozesse aufgesaugt hat. Und in dem Sinne bin ich schon politisch interessiert.
Und wäre es auch eine Option gewesen, in die Politik zu gehen?
Ich bin der Beobachter, ich bin der Berichterstatter darüber. Ich bin der Beobachter, der gerne um einen Fokus raufschaut. Es ist ganz interessant, weil ich hatte ja meinen Mann getroffen und er war sehr politisch engagiert und habe auch viel zu Hause natürlich über Politik öfter mal diskutiert und über Themen diskutiert. Aber ich finde dieses Beobachtende wichtig und zu schauen, wie eine Zivilgesellschaft auch aufgestellt ist. Und das sind ja momentan, wenn jetzt aktuelle Bewegungen drin sind, bin ich mehr auch an den Vereinen und NGOs wieder interessiert und möchte eigentlich die Zivilgesellschaft stärken. Und momentan ist bei mir ein hohes Bedürfnis da, Jugendliche wieder in die Demokratie oder ins Demokratiedenken reinzubringen. Also dass man da wieder andocken muss. Ist gar nicht selber parteipolitische Politik zu betreiben, sondern eher junge Leute eine Awareness und ein Bewusstsein auch zu schaffen, demokratisch zu denken und dass Werte und Freiheit halt sehr wichtig sind.
Du warst ja viele Jahre in der Öffentlichkeitsarbeit tätig. Wo schlägt da dein Herz, wenn du das machst? Ich merke schon was, da ist ganz viel auch in Richtung Bildungsarbeit, Demokratiearbeit. Aber wenn du das, ich glaube, du warst lange an der Charité tätig, wenn du das dort gemacht hast, worum ging es da?
Öffentlichkeitsarbeit ist ein breites Feld letztendlich, ne? Und es geht schon darum, Menschen zu erreichen oder dass man Menschen, in welchem Thema auch immer, Bewusstsein schärft für das, was man vertritt. Und in Tansania war es natürlich das Thema Gesundheit in erster Linie und dann bin ich auch in das Thema Krebsbewusstsein so reingewachsen. Das war auch ja nicht von Anfang an und von Hause aus bei mir da. In Deutschland habe ich viel die Palliativarbeit betrieben. Es war mir auch wichtig, darüber aufzuklären und über das Thema Palliativmedizin als auch Migration und da auch ein Bewusstsein zu schärfen in der Bevölkerung als auch im Wissenschaftsbereich zu sagen, Migranten haben wenig Zugang oder hohe Hemmschwellen, Palliativmedizin in Anspruch zu nehmen, vor dem Hintergrund, dass gerade Menschen mit Migrationshintergrund ja gar nicht nach Deutschland kamen, um auch hier zu sterben. Und das ist ein Prozesse, die gerade auch im Gesundheitssystem sich aufknüppern oder sich entwickeln, dass man merkt, Mensch, da sind Leute hier, die jetzt doch hier bleiben und wir müssen im Prinzip unsere Gesundheitssysteme oder auch gerade im Palliativbereich wie Hospizdienste daraufhin anpassen, dass man es interkulturell betreibt und auch, dass die Menschen sich hier zu Hause fühlen, auch im hohen Lebensalter. Das waren so die Beweggründe und das war mir damals sehr wichtig in der Öffentlichkeitsarbeit, das zu vermitteln. Und natürlich konnte ich dieses Wissen, und das ist natürlich gepaart mit Eventmanagement und auch natürlich Bildungsarbeit oder Arbeit darüber, dass man im Präsent auf Konferenzen auch darüber spricht, das mit nach Tansania zu nehmen. Das war natürlich das, was ich verbunden habe, auch zusätzlich zu meinem Gesundheitswissenschaftenstudium, um dann meine Arbeit dort weiterzuführen.
Ja, du hast ja noch Gesundheitswissenschaften studiert, draufgesattelt, von Berlin aus, aber in Potsdam, habe ich das richtig verstanden?
Also ich hatte damals Politik in Potsdam studiert. Das war mein erster Abschluss, den ich 2003 erfolgreich absolviert habe. Danach bin ich in die Öffentlichkeitsarbeit gegangen bei verschiedenen Verbänden, also Wohlfahrtsverbänden auch in Berlin und in der Region. Und habe dann 2011 angefangen, nochmal Public Health draufzusatteln für 3 Jahre an der Berliner Charité. Und das habe ich in Berlin studiert, dann sozusagen den Master dort absolviert, genau. Um dann schließlich in Tansania, das ist ja auch nochmal interessant, dass man da gesagt habe für mich, es ist so faszinierend, dieses Feld, was man gerade auch bearbeitet. Da möchte ich gerne zu promovieren und habe auch dann erfolgreich letztes Jahr meine Doktorarbeit dazu abgeschlossen.
Ja, Glückwunsch.
Ja, das ist auch, glaube ich, nochmal, wenn man das noch gar nicht so wahrnimmt, das feiert man gar nicht so sehr. Wenn man nicht im universitären Setting so drin ist, dann nimmt man irgendwann das Schreiben aus dem Briefkasten und sagt, okay, abgeheftet, fertig. Aber hinterher merkt man, nee, das war schon ganz schön viel, was man nochmal geleistet hat, auch mit 3 Kindern zu Hause. Und auch nochmal, dass man 2 Publikationen zum Thema, also zum Herzensthemen veröffentlichen konnte. Und mein Herzensthema war in Tansania, das Krebsbewusstsein bei Frauen zu schärfen und auch zu schauen, wie viel wissen die Frauen über Krebserkrankungen eigentlich. Und zu schauen, was bringt das Screening bei Frauen mit Verdacht auf Gebärmutterhalskrebs.
Ja, bevor wir nach Tansania gehen, noch eine Frage zurück. Berlin, hast du ja schon gesagt, ist dein Kosmos gewesen. Ist ja auch ein eigener kleiner Kosmos oder ein größerer. Kann man da eigentlich was Besseres finden? Wenn man in Berlin ist, kann man überhaupt darüber nachdenken, woanders hinzugehen?
Eigentlich nicht, nein, nicht zu dem Zeitpunkt. Aber wir hatten alles. Und das Gefühl zu haben, man besitzt alles und man fängt sich an zu fragen, wo geht denn die Reise jetzt noch hin? Also ich bin glücklich verheiratet, wir hatten eine schöne Wohnung, wir haben 3 Kinder, 3 gesunde Kinder, den Kindern ging es sehr gut. Wir lebten in einem sozialen, sehr behüteten Umfeld mit einem SUV vor der Tür. Also der Klassiker des Wohlfühlens war erreicht und dann fragte man sich so, oder wir fragten uns beide als Paar, naja, was machen wir denn jetzt? Jetzt sind wir 35, okay, das nächste ist, wir kaufen uns vielleicht noch ein Auto, wir ziehen raus, wir kaufen uns ein Reihenhaus und probieren uns anders zu verwirklichen, aber wir haben schnell gespürt, dass es uns nicht so erfüllen würde. Und dann haben wir gedacht, ja, wir reisen gerne und wir sind immer gern gereist oder waren viel im Ausland. Und dann kam die Idee auf, lass uns doch einfach mal einen Tapetenwechsel wagen.
Okay, und wie wurde es dann Tansania?
Ja, das sind eine Reihe von Zufällen und auch, glaube ich, viel Gottesglaube, der uns dazu geführt hat. Also der Weg war sehr interessant. Also zum Anfang stand der Wunsch zu gehen und dann haben wir gegoogelt. Und das war ja schon gut, dass wir im Zeitalter vom Internet gut angekommen sind. Und wir haben eine Foundation for Cancer Care Tansania gefunden, tatsächlich im Internet, die in den USA sich gegründet hat, in Minnesota. Und die haben am KCMC, also im Krankenhaus in Moshi, welches mein Mann und ich auch schon mal besucht hatten auf langen Reisen, also es war nicht unbekannt gewesen, dieses Krankenhaus, hatten wir angeschrieben und gefragt, ob wir da nicht mitarbeiten könnten ganz oder ob das eine Möglichkeit wäre. Und
also ihr habt ans Krankenhaus in Moshi geschrieben?
Nein, wir haben die Foundation for Cancer Care nach Minnesota angeschrieben und der Mark Jacobson der auch damals in Arusha lebte, der schrieb uns zurück und sagte, es ist eine super Idee, wir brauchen Spezialisten, wir brauchen einen Onkologen, mein Mann ist ja Onkologe, und wir brauchen auch jemanden, der die Daten sammelt und akquiriert, also in dem Fall einen Gesundheitswissenschaftler, das ist eine super Idee, aber wir können euch nicht finanzieren und ihr müsst mal schauen, wie ihr das hinkriegt, aber wir können euch einen kleinen Betrag geben, wir können euch eine Möglichkeit geben, dass ihr eine Wohnung findet. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr bei uns mitarbeiten würdet. Und dann haben wir gedacht, Mensch, das hört sich doch erstmal ganz nett an.
Also lass mich mal zusammenfassen. Ja. Also es war die Möglichkeit da, dass ihr sozusagen als Dreamteam nach Moshi geht in Tansania und dort mitarbeitet, was ihr euch gut vorstellen konntet. Aber es war eigentlich nicht möglich, das zu finanzieren. Auch die Leute in Minnesota konnten das nicht.
Genau, die Finanzierung war eine große Frage gewesen, weil es heißt ja auch, wir gehen ja mit einer ganzen Familie und da sind ja noch 3 Kinder dabei, die auch natürlich zur Schule gehen müssen und drumherum. Also das war so vom Standing her war das nicht ganz klar. Also der Wunsch allein reicht ja nicht, um tatsächlich auszuwandern oder vielleicht sind wir da nicht mutig genug. Andere Leute machen das. Wir haben gedacht, nein, wir wollen ja auch einen Beitrag leisten. Wir wollen ja auch im Gesundheitsbereich mitarbeiten und wir können ja auch was bewirken. Und da sollte natürlich auf jeden Fall die Kinder finanziell mit abgesichert sein. Das war so der Grundgedanke. Und genau, und dann kam aber wieder eine Reihe von Zufällen auch zueinander. In dem Sinne, mein Mann war damals auch in Tansania im kirchlichen Kreis tätig gewesen. Und dann gab es einen Kirchenmitarbeiter, der auf einer Konferenz nach Berlin kam. Der hat lange in Bukoba gelebt. Und der kam dann mit seiner Familie auch irgendwann zurück nach Nordrhein-Westfalen. Und Olli stand mit ihm noch im Kontakt. Und er kam in Berlin vorbei und sagte, Mensch, ich kenne doch den Michael Seitz. Der ist bei der Mission Eine Welt. Ich frage dort mal nach.
Ach.
Und das hat er tatsächlich getan. Und er meldete sich die Mission Eine Welt bei uns und sagte, Mensch, Sie wollen ausreisen? Sie sind Arzt? Das machen wir.
Ja,
Wahnsinn. Das haben wir nicht geglaubt. Das haben wir wirklich nicht geglaubt zu dem Zeitpunkt.
Das klingt doch nach mehr wie Zufall, oder? Das
ja, genau. Also es war irre letztendlich. Ne? Und dann sind wir alle mit der gesamten Familie 2 Monate später nach Bayern aufgebrochen. Das fühlte sich auch schon an wie eine Ausreise aus Berlin. Wir waren noch nie in Bayern und sind nach Neuendettelsau gekommen.
Ihr wart vorher noch nie in Bayern, aber schon in Tansania und überall auf der Welt.
Ja, aber das ist ja meistens so, wer viel reist, der kennt ja im Prinzip seine eigene vor der Haustür nicht, was da los ist. Ne? Also das ist ja schon, ja, das war für uns eine neue Erfahrung gewesen und auch eine nette Erfahrung. Also wir sind hier in Neuendettelsau damals das erste Mal aufgeschlagen mit den 3 Jungs und hatten dann auch so ein Bewerbungsgespräch oder wir wurden getestet, ob wir denn tauglich seien auszureisen. Und das war auch nicht ohne dieses Gespräch, das dauerte in meiner Erinnerung 3 Stunden. Und das war halt auch wieder sehr interessant gewesen. Wir mussten unser Projekt oder was wir machen sollten oder wollten in Tansania, sollten wir der Mission auch erklären, dass es sich auch lohnt, mit der Entscheidung, dass es sich lohnt, dass sie uns unterstützen. Und es kamen sehr kritische Fragen und im Nachgang haben wir festgestellt, die Fragen hatten wir im Vorfeld im E-Mail-Kontakt alle beantwortet, aber diese E-Mails sind im Spam-Ordner hängen geblieben. Und im Prinzip saßen wir vor einem Komitee, die das allererste Mal von Familie Henke hörten, die ausreisen wollten und überhaupt keine Ahnung hatten, was wir da machen sollten. Und wir waren innerlich eigentlich so, weil wir schon so lange an dem Thema gearbeitet hatten, auch so, also nicht genervt, aber haben gefragt, warum fragen die uns diese Fragen die ganze Zeit? Das steht doch alles in den E-Mails und in der Projektbeschreibung. Aber es hat sich aufgeklärt und da kam auch mal eine große Erleichterung, weil wir schon Sorge hatten, oh Gott, unser Wunsch oder der Traum geht doch nicht in Erfüllung.
Also das war schon ein Traum da zu dem Zeitpunkt. Das war dann klar, ihr wollt das machen.
Das war total klar, dass wir das machen wollten. Und wir hatten auch immer gedacht, es ist einfacher zu gehen, aber mit einer Familie zu gehen und die Koffer zu packen, ist eine andere Herausforderung. Und deswegen wurde es daraufhin ein Traum. Also als Einzelperson, so wie man es im Studium erlebt hat oder auch nach dem Studium, wenn man irgendwo volontiert und arbeitet im Ausland, fühlt sich das ganz anders ein, weil man ja nur für sich verantwortlich ist und seine Zeit, die man vor Ort verbringt, auch mit dem Entdecken der Kultur verbringen kann. Aber mit einer Familie auszureisen, heißt natürlich auch, die Kinder von Anfang an bewusst mitzunehmen und sie auch sanft zu betten und ihnen auch die Angst gar nicht zu geben, obwohl man selber vielleicht auch Angst hat zu gehen.
Ist ja schon ein Sprung, ne?
Es war ein Sprung, keine Frage. Aber was mich gestützt hat, war tatsächlich unsere Gemeinde und die Kirche und auch diese Zuversicht, die die Menschen mir in der Gemeinde immer gegeben haben, zu sagen, Antje, es wird schon werden, mach dir keine Sorgen, es klappt.
Also für dich war es dann auch gar nicht das erste Mal, eure Ausreise, dass du in Tansania warst, du warst ja schon vorher mal da gewesen.
Ich war vorher schon mal auf Urlaub aber da gewesen mit meinem Mann. Und ich meine, wir waren früher, also ich bin früher viel gereist, ich war viel in Lateinamerika unterwegs selber. Und ich hatte ja schon erwähnt, Osteuropa war so ein bisschen mein Steckenpferd. Und Afrika habe ich mit meinem Mann zusammen angefangen zu entdecken. Und unsere erste Reise ging nach Namibia, so ein bisschen safe, mal schauen, wie sich der Süden von Afrika so anfühlt. Und die zweite Reise war dann Tansania. Wir waren sogar zweimal in Tansania vorher, fällt mir ein. Ja, wir kennen uns schon so lange. Ja, wir haben uns zweimal entdeckt sozusagen.
Und dann aber mit den Koffern in Tansania am Flughafen zu sein, wie fühlt sich das an?
Das war irre. Ich weiß auch ganz genau, wie das nochmal war, wir hatten keine Unterkunft mehr in Berlin, wir hatten ja alles vorher aufgegeben, wir haben alles verkauft und verschenkt und weggespendet an unseren Sachen, die wir hatten. Und sind mit einem Taxifahrer dann zum Flughafen. Und der Taxifahrer, es war auch wieder sehr witzig, der war aus dem Osten von Berlin. Er meinte, oh, ich war zu Jugendzeiten auch mal in Mosambik. Naja, das muss man ja wollen, wenn man da hingeht und so. Und da haben wir auch gedacht, oh Mensch, oh je. Aber er war so herzlich berlinerisch dabei. Er hat gesagt, nein, ich glaube, das wird alles gut. Und dann sind wir mit unserem Gefühl und den 5 Koffern ins Flugzeug gestiegen. In Tegel. Und dann ging die Reise los über Amsterdam und dann direkt zum Kilimanjaro nach Moschee. Und ich weiß noch, der erste Flug kam mir auch verdammt lang vor. Und als wir ankamen, das war ganz schön, hat uns ein Krankenhausmitarbeiter abgeholt mit einem großen Landcruiser. Ich habe noch nie zuvor mal einen Landcruiser gesessen und der hat alle Koffer eingepackt und die Kinder, die haben gleich Bent, mein Sohn war damals 1 Jahr alt, der hat ihn in den Arm genommen, hat ihn Benny genannt, der hieß ab dem Moment auch Benny. Und dann sind wir in ein Haus gefahren. Wir hatten noch keine Bleibe. Das war auf dem Grundstück eines Waisenhauses. Es war auch ein kleines kirchliches Haus, wo wir die ersten 2 Wochen verbringen durften. Und dort haben sie dort mit einem Armbrot auf uns gewartet, tansanisches Essen. Das war so die Ankunft in Tansania. Und es war warm und die Gerüche und die Geräusche der Grillen, die gezirpst hatten. Und interessant war auch morgens um 5 oder 6, wir waren noch ganz früh wach, natürlich wird es früh hell, aber auch ist alles neu, die Hühner krähen, die Gerüche und die Geräusche sind andere. Und die Kinder, die natürlich in dem Waisenhaus gelebt haben, die haben gehört, da sind andere Kinder angekommen über Nacht. Und da standen morgens ganz viele Kinder und Jugendliche vor unserer Tür und wollten uns begrüßen oder auf ihre Art Hallo sagen. Und das war so der erste Eindruck, den wir damals in Tansania hatten.
Das ist der Empfang, den ihr bekommen habt.
Den haben wir bekommen.
Ja, Wahnsinn. Wie ist es eigentlich mit 4 Jungs, also einem älteren und 3 kleineren, in einem Land zu sein, das keiner so richtig kennt? Ich stelle mir vor, man muss wahnsinnig viel organisieren und du organisierst ja auch gerne. Wie war das da?
Genau, also das Gute ist, wir sind schon ein eingespieltes Team, mein Mann und ich. Wir haben damals dann gesagt, okay, Olli organisiert den Job, die ganzen Sachen, was die arbeitstechnischen Sachen sind, sprich Work Permit, die Krankenhauskontakte herzustellen, dass wir da irgendwie einen Arbeitsplatz kriegen. Also das war seine Aufgabe und ich habe mich um das Housing tatsächlich gekümmert, weil das natürlich, ist auch ein bisschen Geschlechter aufgeteilt, aber sowas liegt mir dann am Ende doch ganz schnell besser, dass ich die Kinder mit in die Schule gebracht habe. Das Gute war, wir sind nach Moschee gekommen und 2 Tage später fing auch die Schule an. Wir hätten uns das gar nicht vorstellen mögen, wenn noch 3 Monate Ferien gewesen wären oder so, sondern so waren die Kinder erstmal gleich in ihrer neuen Welt drinne. Und konnten sich da sofort adaptieren und wir konnten uns auf die Organisationssachen konzentrieren. Wir mussten ein Haus suchen, das war ein wichtiges Thema. Wir mussten natürlich auch gucken, dass wir uns da gut einleben, wo denn der Markt ist, einfach Einkaufsmöglichkeiten. Das ist ganz banal, wir brauchten ein Bankkonto zu eröffnen. Wir mussten überlegen, wie wir uns fortbewegen. Also wie kriegt man schnellstens ein Auto her? Oder wir hatten erstmal denn nur die Pickies vor Ort, dann sind wir nicht mal auf dem Motorrad gesprungen. Wir hatten doch schnell den Namen Mama Chop Chop gegeben. Also Mama schnell, schnell. Ich musste ja noch immer runterfahren ein bisschen. Aber ich merke, mit meiner ganz schnellen Art überfordere ich die Menschen auch ein bisschen.
Okay.
Das ist alles ein bisschen langsamer hier. Aber das war wichtig zum Anfang, dass wir da eine Arbeitsteilung hatten, um dann, nachdem so 1-2 Wochen ins Land gegangen sind und eine Routine sich eingestellt hatte.
Nach 2 Wochen schon?
Naja, so eine Grundroutine, die Kinder von der Schule abzuholen, dass die Kinder sich auch sicher fühlten, nach Hause zu kommen, auch erzählen konnten von ihren Eindrücken, dass ich dann auch langsam überlegen konnte, wie ich meine Arbeit aufnehme. Das ist ja, wir hatten ja beide eine Arbeit im Krankenhaus vor Ort, aber das war auch sehr nett von einem tansanischen Kollegen, der mit Oliver zusammengearbeitet hat, der Furara Seventi, der das Krebsinstitut leitet vor Ort. Das war auch ein Kollege, der einen Monat vorher angefangen hatte, dort zu arbeiten, als erster Onkologe aus Tansania. Und Olli wurde der Zweite für 15 Millionen Menschen, dass wir ein gutes Team waren. Und das war halt super gematcht sozusagen von Anfang an.
Ja, noch einmal zurück zu diesem Familienleben. Man kommt da an und muss sich dann neu einrichten und ankommen. Würdest du sagen, es ist ein familienverträglicher Job, bei einer Mission unterwegs zu sein?
Ich empfand es schon. Also was manchmal gefehlt hat, ist so tatsächlich, ich weiß mal gar nicht, wie ich es in Worte fassen soll, dieses Verbindliche oder nicht. Also hier ist ganz viel, es wird schon und das muss man vertrauen. Manchmal bin ich halt so sehr an Fakten gebunden, weil ich so ein Praktiker oder ein Pragmatiker bin letztendlich. Und wünsche mir immer mehr, das steht hier, das steht da, dass ich die Listen abarbeiten kann. Das ist bei der Mission eine Herausforderung, weil es gibt diese Art Listen so nicht, sondern man muss halt viel sich leiten und fügen lassen und auch wirklich vertrauen. Und das ist natürlich, am Ende ist es schon doch sehr schön, weil im Prinzip das ja auch den Vorteil halt hat, ich musste nicht am 1. September meinen Job antreten und diese nächsten Listen abarbeiten, sondern auch die Mission gesagt hat, kommt erstmal an. Das ist ein Teil, auch in diese Kultur einzutauchen. Kommt an und geht in den Austausch mit den Menschen und schaut auch ein bisschen, was die Menschen wollen. Es ist ja natürlich, haben wir eine Idee im Kopf und so sei es mit der Familie dort anzukommen, aber als auch beruflich dort anzufangen, aber auch erstmal hinzugehen, zu warten, zu beobachten und zu schauen. Und das ist natürlich damit, bei der Mission zu arbeiten, ein ganz dankbarer Arbeitgeber. Es geht nicht sofort um Leistung, um zu liefern, um Outcome zu regenerieren, sondern es geht auch darum zu schauen, ich komme ja an und verändere ja automatisch im Setting irgendwas. Und auch mal abzuwarten, was passiert.
Ja, das war ja ein sehr erstaunliches Setting. Ihr seid nach Moshi geschickt worden, habe ich es richtig verstanden, um dort eine Krebsstation aufzubauen. Musstet ihr bei Null anfangen?
Genau. Also wir haben eine Krebsstation in Moshi aufgebaut. Das war der grobe Gedanke dahinter. Das war natürlich eine gute Kombination. Also mein Mann als Onkologe und ich als Gesundheitsexpertin und Präventionsexpertin. Natürlich hatten wir beide ein bisschen Ideen vom Palliativmedizin, weil es natürlich bei Krebserkrankungen auch eine große Rolle spielt. Das Krebsinstitut gab es aber noch nicht. Wir sind angekommen und wir haben eine Baustelle vorgefunden. Und die ersten Behandlungen und Sitzungen im Krankenhaus waren in einem Raum, im Hautzentrum sozusagen. Es war nicht unweit von der neuen Krebsstation entfernt. Und für mich, die im Prinzip vorher im sozialen Bereich gearbeitet hat, also Pressearbeit gemacht hat, was ganz anderes, war es auch das erste Mal im Krankenhaus zu arbeiten. Und auf einmal sah ich mich in einem Raum wieder neben den beiden Onkologen, die Patienten behandelt haben. Und es waren natürlich jetzt nicht Patienten, die nur über ihre Krankheiten redeten, sondern auch Krebsfälle mit Tumoren, die man im Stage 3 oder 4 vorfindet, die man zum Teil in Deutschland gar nicht mehr sieht. Aber es waren sehr akute Erkrankungen, die man gesehen hat. Und irgendwie habe ich gemerkt selber, wow, ich nehme das ganz gelassen hin oder es berührt mich gar nicht so sehr. Ich glaube, in Deutschland hat mich das viel, viel mehr erschreckt oder wäre beschäftigt gewesen, im Krankenhaus auf einmal zu arbeiten und mich mit kranken Menschen zu beschäftigen, als es in Tansania der Fall war.
Weil du schon mitten reingeworfen wurdest.
Man wurde reingeworfen und man nimmt es als gegeben hin. Das ist, weil man sowieso in der Umstellung ist und man will ja auch, wir waren ja auch ein Team, wir haben ein Ziel gehabt, wir wollten dieses Krebsinstitut eröffnen. Die Arbeit sollte so schnell wie möglich aufgenommen werden. Und wir haben aber auch vor allem gesehen, es ist ein akuter Bedarf da. Es gibt verdammt viele Krebsfälle. Die Menschen sind reingeströmt. Diese Hautklinik, die war voller Krebspatienten gewesen, die teilweise tagelang zum Kilimanjaro gewandert sind oder gekommen sind und mit einem Bus oder Dalla Dalla unterwegs waren und dort auch gewartet haben, dass sie einen Arzt sehen. Also das war ja dieses Neue, ich meine, ich hatte vorhin schon erwähnt, dieses Krebsinstitut ist zuständig für 15 Millionen Menschen in dieser Kilimanjaro-Region. Und 15 Millionen Menschen, es ist viel zu wenig natürlich bis heute noch, dieses Krebsinstitut, aber es war der Anfang. Die mussten vorher nach Dar es Salaam gehen die Menschen, was dann nochmal 9 Autostunden entfernt ist. Und da ist natürlich auch klar, dass wenige Krebspatienten nur diesen weiten Weg auf sich genommen haben.
Ja, krass. Krebs ist wohl überall ein schweres Thema, denke ich, überall auf der Welt. Was ist dein Eindruck? Wie wurde dort damit umgegangen?
Ja, Krebs ist ist eigentlich eine Pandemie. Man muss das so sagen. Also Krebs ist mittlerweile häufiger, Krebserkrankungen sind häufiger als in der Masse als Infektionskrankheiten. Die Zahlen werden sich verdoppeln bis 2040. Es ist eine hohe Dunkelziffer da. Und der Bedarf an Behandlung und vor allem an Aufklärung ist ein großer. Also das ist in jedem Fall in Afrika da. Und unsere Arbeit, ein Teil unserer Arbeit ist natürlich auch, oder ist es für mich aufzuklären, auch dass Krebs nicht dieses gleiche Stigma erfährt, wie es HIV hatte man zum Beginn an. Und dass man den Leuten auch zum Teil vermittelt, es ist kein Todesurteil. Es ist wichtig, Krebs in einem frühen Stadium zu entdecken. Und dort auch die besten und möglichsten Behandlungsoptionen, natürlich im Setting, abhängig vom Setting, zu entwickeln, gemeinsam zu entwickeln und dann auch durchzuziehen.
Ja, du hast ja schon vorhin davon gesprochen, dass je nach kulturellem Kontext bestimmte Sachen anders wahrgenommen werden. Was war dein Eindruck? Wie geht man damit um, wenn jemand Krebs hat? Gibt es da was Besonderes, was dir aufgefallen ist?
Es gibt so 2 Seiten, mit der Erkrankung umzugehen, wenn jemand Krebs hat. Also einmal ist es dieses Thema, es ist Gott gewollt, es tut mir leid, pole sana, Herr Doktor. Also es tut mir wirklich sehr leid, Doktor, dass ich Sie jetzt noch damit beschäftigen muss, dass ich erkrankt bin. Das war gerade jetzt für meinen Mann, ich bin ja jetzt nicht mit dem Patienten so eng gewesen, eher dieses, nein, ich beschäftige mich gerne mit deiner Erkrankung und ich möchte dir helfen, dass wir da gemeinsam einen Weg finden. Und das andere war, dass die Patienten natürlich auch viel zu Local Healer gegangen sind. Also, dass sie natürlich dort die erste Hilfe natürlich in den Dörfern gesucht haben, in der traditionellen Heilkunde. Es gab diese beiden Beweggründe, also der spirituelle, der kirchliche, auch eine große Rolle spielt und der medizinische so als dritter Weg, aber der nicht so gerne angenommen wird oder der erst seinen Weg findet, um angenommen zu werden. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass Gesundheitssysteme sehr rudimentär nur vorhanden sind und der Zugang, gerade bei Frauen in Tansania, 80% der Frauen keinen Zugang zu Gesundheitssystemen, dass sie auch das als einen großen Luxus empfinden, überhaupt mal vom Arzt gesehen zu werden und dann wahrscheinlich auch erst im späten Stadium einer Erkrankung. Daher ist der Besuch in einem Krankenhaus nicht die erste Wahl in dem Fall. Also es ist eher die spirituelle Geschichte, dass man zum Local Healer geht, aber auch in Kirchenkreisen, und da will ich auch mal den Bogen auch schließen mit den Kirchenkreisen. Ich habe ja in den 5 Jahren in Tansania Krebspräventionskampagnen geleitet, inszeniert oder implementiert. Sprich, ich bin in die kleinen Dörfer gefahren, in kleinere Krankenhäuser, habe dort ein riesen Spektakel veranstaltet, also Eventmanagement betrieben, wenn man es aus der PR-technischen Variante betrachtet, und habe die Frauen zusammengetrommelt und sie dann über Gesundheit aufgeklärt. Das war ein großer Erfolg.
Das musst du mir nochmal erklären, wie das funktioniert. War das ein Volksfest?
Oder? Das war ein Volksfestcharakter mit viel Musik, mit vielen Reden und Lärm. Natürlich, das Screening haben wir ein bisschen separat gemacht. Da kann ich auch Geschichten noch erzählen, auch wie die Männer denn am Ende gescreent werden wollten, weil sie eifersüchtig waren, dass die Frauen nur ihren Brustkrebs-Screening bekamen und ihr Gebärmutterhals-Screening. Da haben die Männer gesagt, wir wollen auch auf Prostata untersucht werden. Und dann kamen sie auch in ihren Gruppen und sind auch zum Zuge gekommen. Aber es war wichtig. Und es ist so diese Gruppendynamik funktioniert ja in Tansania wunderbar. Aber was ich sagen wollte, ist auch nochmal, um den kirchlichen Bezug herzustellen, die größten Unterstützer, die wir hatten, und da war ich eher zum Anfang sehr ängstlich gegenüber und dachte, ich weiß nicht, ob das gut funktioniert, waren aber die evangelische Kirche und auch die katholische Kirche. Dort beiden Kirchenkreisen sind wir auf sehr offene Arme gestoßen, wo es bei den staatlichen Stellen eher schwieriger war. Wo ich dachte, wow, das ist total schön. Und wir haben dann diese Prever-Camps auch in den kirchlichen Häusern stattfinden lassen, weil dort ist, es war mal der Shortcut, also es war einfacher, es zu implementieren und stattfinden zu lassen, weil wir mehr Unterstützung hatten, weil dort das Gefühl, wir wollen den Leuten wirklich helfen, da am größten war. Und das war toll.
Toll. Aber es durften alle kommen.
Natürlich. Ja. Natürlich. Also Frauen, ich habe dann schon irgendwann noch einen Fokus gelegt, das weiterzufassen, wenn Frauen eine Gesundheitsberatung wollen. Aber das eigentliche Screening, auch gerade bei Gebärmutterhalskrebs, ist ja dann so Frauen ab Ende 20, so wie es die WHO auch empfiehlt, bis Mitte 45. Also das ist natürlich so das Hochrisikoalter, dass man da auch ganz frühzeitig den Krebs auch entdecken kann und auch noch gerade mit dem VIA-Screening es auch bekämpfen kann. Ne?
Ich stelle mir vor, dass da auch bestimmte Hürden da sind, die zu überwinden sind. Also dass man, also ich selber könnte mir nicht vorstellen, auf ein Volksfest zu gehen und mich dann screenen zu lassen. Also da muss man ja auch ein bisschen ja, Lust drauf machen, dass die Leute da mitziehen.
Ich habe es so gehandhabt, dass ich das, ich habe es tatsächlich erst auf den Samstag gelegt gehabt, bis ich gemerkt habe, oh, Samstag arbeiten die Leute und gerade die Frauen noch. Und dann kam ich auf die Idee, es Sonntag nach dem Gottesdienst zu machen und habe dann meistens auch die Kirchenvertreter, also auch die Moscheevertreter, dazu ermutigt, ein Announcement, also eine Ankündigung in den Kirchen zu machen, dass danach im Anschluss jetzt eine große Präva-Camp stattfindet und dass die Frauen doch bitte dorthin kommen sollen. Und die Männer, wenn sie mögen, dann auch. Und auch gerne Kinder und Familie und alles mitbringen können, was sie wollen. Wir hatten natürlich dann auch ein paar Süßigkeiten dabei für die Kinder und auch Spielmöglichkeiten und eine Hüpfburg aufgebaut. Also so, dass es wirklich ein Happening wurde. Und dann kamen sie auch gerne, die Frauen. Das war der Sonntag, wo sie frei hatten und wo sie natürlich auch ihre Freundinnen treffen wollten. Und was gibt es Schöneres mit ihren Freundinnen, was gemeinsam zu erleben? Und
zum Screening zu gehen.
Genau. Und da hatte ich dann auch meine Multiplikatorinnen gewonnen. Ja. Das war ja auch so ein zweites Ziel, dass ich wollte, dass die Frauen happy und glücklich nach Hause gehen und natürlich über den Tag berichten und sagen, Mensch, wisst ihr, was mir heute passiert ist? Ich bin heute gescreent worden, ich bin gesund, aber und Krebs ist gar nichts Schlimmes, wenn man es früh entdeckt. Das ist das Wichtigste. Es gibt eine Erkrankung und das sind die Symptome. Das ist Schweiß, das ist vielleicht ein Tumor, den man entdeckt, oder Unwohlsein. Und darauf möchte ich mal achten und das muss ich weiter verfolgen. Und das war natürlich das, was ich bewirken wollte, dass sie keine Angst haben, sondern dass sie es nicht positiv, aber dass sie sagen, hey, da ist was und es kann mir geholfen werden.
Wie muss man sich diese Aufklärung selbst vorstellen? Findet das auf Englisch statt?
Kiswahili. Wir haben die Aufklärung auf Kiswahili in der Landessprache in Tansania gemacht. Wir haben auch die Werbematerialien alle auf Kiswahili hergestellt. Ich habe sogar Videoclips hergestellt auf Kiswahili und das habe ich mit einem tansanischen Kinderfußballcamp gemacht. Also die Fußballjungs habe ich im Krankenhaus losgeschickt und habe die zu Ärzten geschickt und habe gesagt, bitte fragt doch mal die Ärzte, wie sie euch als Kinder Krebs erklären würden. Und diese Clips habe ich dann den Leuten zur Verfügung gestellt, weil, also vor dem Hintergrund, weil die Bildung in Tansania ist ja bei über 70% auf, naja, die haben die 6. Klasse maximal abgeschlossen. Und daher wollte ich auch die Aufklärung so nicht so einfach wie möglich, aber so simpel wie möglich halten, dass man nicht mit so vielen medizinischen Fachbegriffen arbeitet, sondern dass es auch jeder versteht. Und das fand ich halt mit Kindern in dem Sinne als Reporter loszuschicken eine super Idee und es ist auch super erfolgreich angekommen.
Ja, cool. Ihr wart ja 5 Jahre lang in Moshi. Welcher Moment ist der, von dem du sagen würdest, der bleibt?
Oder gibt's? Ich habe viele Momente in Moshi, die bleiben. Es sind natürlich immer die Momente, wo man mit der Familie viel unternommen hat. Also sprich, dass wir auch selber auf Safari unterwegs waren. Und wir sind auch selber mal 3 Tage oder öfter in Tansania einfach rumgefahren. Also sprich, wir haben uns ins Auto gesetzt und haben Tansania entdeckt. Also sprich, sind wir zum Lake Tanganyika runtergefahren, in sehr abgelegene Regionen. Wir waren am Lake Malawi. Wir haben andere Missionsstationen besucht und geschaut, was ist eigentlich Tansania noch? Das ist ja ein riesiges Land mit einer unendlichen Weite, das man auch nur begreifen kann, wenn man wirklich das irgendwie erfährt. Also man kann es nicht erlaufen, kann man wahrscheinlich auch, aber alleine schon immer 3-4 Tage mit einem guten Auto unterwegs zu sein und trotzdem erst nur eine kleine Strecke geschafft zu haben und dann von Stadt zu Stadt sich zu arbeiten, gibt einen großen Eindruck eigentlich von diesem Land und von dieser unglaublichen Vielfalt wieder und von diesem Sein. Also diese Eindrücke sind für mich sehr in Erinnerung geblieben. Natürlich auch, ich bin sehr sportlich. Ich bin auch den Kilimanjaro hochgeklettert. Das hatte ich ja natürlich alleine gemacht, da konnte ich jetzt niemanden weiter überzeugen aus meiner Familie. Aber das war auch ein Erlebnis, was bleibt. Und natürlich sind für mich stehen geblieben die Erlebnisse, die wir im Krankenhaus haben. Ne? Und das auch zu sehen. sehen, wie wir die Krebsstation aufgebaut haben und die Zahlen der Patienten, die betreut wurden, stetig von Jahr zu Jahr zunahmen. Und auch die Prevacams auch vom Krankenhaus, selbst vom Direktor, so angenommen wurde und das so etabliert wurde und übernommen wurde. Und sogar heute noch steht auf der Webseite vom KCMC die Prevacams als Präventionsmaßnahme gegen Krebs, sind sie regelmäßig im Einsatz. Also es wurde weitergeführt, das Projekt. Und das ist halt so schön, wo ich merke, da haben wir tatsächlich Pionierarbeit geleistet. Und das ist das, was sehr beeindruckend war, dass es so angenommen wurde.
Auch eine aufregende Zeit, zurückzukommen.
Ja. Ja, das kann ich genauso bestätigen.
Was ist die größte Herausforderung, wenn man über fünf Jahre in Moschee war und dann wieder nach Deutschland zurückkommt?
Also ich habe mal ganz doll gelernt, in Moschee, wir haben uns auch ein halbes Jahr wieder auf die Rückkehr vorbereitet und das Abschiednehmen ganz doll wichtig ist. Es war in Deutschland damals, bevor wir ausgereist sind, wichtig, aber es war auch nochmal wichtig für uns in Moschee, uns zu verabschieden, obwohl ich persönlich Abschiede nicht leiden kann. Da müsste ich meinen Koffer packen und ganz schnell abhauen. Aber es hat natürlich ganz viel Wert, wenn man auch vernünftig Tschüss sagen kann. Also ich habe das mit Kollegen getroffen, auch gerade von einer Mission später, die wirklich in einer Nacht- und Nebelaktion aufgrund von Corona das Land verlassen mussten und wo was offen geblieben ist und eine hohe Traurigkeit war. Dem war bei uns nicht so. Wir sind bewusst gegangen, aber wir haben gesagt, wir kommen immer wieder, wir bleiben in Kontakt und wir bleiben auch in dem Bereich weiter tätig. Und das war schon der Luxus, den wir hatten, weil ich hatte ein Stellenangebot und jetzt komme ich nach Halle, aus Halle hingehend, dass ich weiter in der Krebsforschung, in der Krebsprävention mit Subsahara-Afrika zu tun haben werde und dass ich weiter auch mit ein paar Kollegen aus Tansania zusammenarbeiten werde. Und mein Mann im Bereich Global Oncology auch mit ein paar Projekten aus Moschee und Umgebung auch noch in Kontakt sein werde. Also daher wussten wir, wir gehen nicht für immer.
Und das ist eine Brücke.
Da ist die Brücke, bleibt bestehen, genau. Und so sind wir ja, so wie wir nach Tansania weniger planen konnten, haben wir es versucht, aber nach Deutschland hin ein bisschen generalstabsmäßig zu planen. Wir hatten beide eine Arbeit, wir hatten beide natürlich eine Wohnung und haben gedacht, wir kommen gar nicht, hätten Schulplätze für die Kinder organisiert, alles übers Internet. Das war natürlich sehr, sehr aufregend und auch sehr anstrengend. Wir kannten Halle überhaupt nicht als Stadt. Und habe gedacht, das schaffen wir schon. Wir ziehen jetzt nach Halle und haben alles geplant und es passt. Ja, dann sind wir zurückgekommen und wir sind natürlich leider auch im Dezember zurückgekommen, muss ich sagen. Es war kalt, nasskalt. Ich habe damals aber psychologisch gesehen gedacht, das ist total clever, weil wenn wir erstmal in Deutschland sind, das kulturelle Tief kommt so ungefähr nach 4 Monaten, dann kommt der Frühling und dann sind wir gut gewappnet. Das war eigentlich so die Entscheidung, im Dezember zurückzukommen und nicht, dass wir im Dezember reingehen, wenn wir im Sommer zurückgekommen wären.
Also wirklich generalstabsmäßig.
Ja, das war geplant, ne? Genau. Ja, zurückzukommen fühlte sich erstmal natürlich auf eine Euphoriewelle an. Es war Familie da, Weihnachten stand vor der Tür, wir haben die neue Wohnung bezogen. Wir haben unseren Hund Charlie aus Tansania mitgebracht, der mit dem Schnee erstmal zu kämpfen hatte. Und da hatten wir viel zu lachen, weil der Hund sich natürlich auch akklimatisieren musste. Es war eine gute Zeit, aber natürlich kam irgendwann das Tief. Und ja, wie fühlte sich das dann an? Es fühlte sich dann so nach Endgültigkeit an. Und wir sind natürlich aus dem freien, wie soll ich sagen, dörflichen Gegend mit einem freien Haus und mit viel Grün, sind wir in eine Innenstadt gezogen mit Blick auf Beton und Graffiti. Und das habe ich gemerkt ganz schnell, das geht so nicht so. Das ist so nicht meins.
Zu viel Grau.
Das ist mir zu viel Grau. Und da haben wir dann irgendwann versucht, okay, wir müssen was ändern. Wir mussten viel ändern, als wir in Deutschland waren. Wir haben viel nachjustiert. Sprich, mein Mann hat sich dann nochmal eine neue Arbeit gesucht, weil er sich das auch nicht vorstellen konnte, so lange von der Familie getrennt zu sein in Deutschland. Also ich habe in Halle eine Stunde von Berlin gewohnt. Mein Mann ist in Berlin wieder an die Charité arbeiten gegangen. Das war doch ein bisschen viel, um an zwei Orten gleichzeitig zurückzukehren und sich zu reintegrieren. Also er ist zu uns nach Halle gekommen. Wir haben in Halle nochmal die Wohnung gewechselt auch und haben natürlich dann auch für unsere Kinder begleitet, aber es hat, ja, was ist Reintegration? Die Frage haben wir uns immer wieder gestellt, was ist das eigentlich? Was passiert hier gerade mit uns? Wir wurden sehr von der Mission unterstützt. Es gab auch nochmal ein Rückkehrerseminar, wo wir hier waren. Und das war eine sehr gute Zeit auch und eine sehr erfüllbare Zeit in Neu-Dettelsau, wo ich gemerkt habe, oh, zum Glück sind wir nicht alleine. Wir haben mal gedacht, sind wir alleine hier bekloppt? Also man fühlt sich sehr einsam. Man sieht natürlich weiß aus, man fühlt sich irgendwie natürlich deutsch, aber trotzdem ist man es nicht mehr. Man hat 5 Jahre was anderes erlebt, was anderes gefühlt und keiner kann es verstehen. Oder man will auch nicht mehr ständig drüber reden. Also ich wollte auch nicht diejenige sein und sagen, ich damals in Tansania habe das so und so gemacht. Ich bin mir gesagt, oh Gott, ich finde diese Menschen, die immer so reden, so fürchterlich. Und dann habe ich das auch verdrängt und habe gar nicht angefangen. Und ich habe ganz viel verdrängt. Ich habe es abgespalten von mir, auch Tansania die Zeit. Das fühlt sich so bis heute so an, wenn auch mein Mann und ich über Tansania reden, fühlt sich es mal so an, als ob wir 3 Wochen Urlaub hatten. Weil wir uns probiert hatten, zu fokussieren auf jetzt und hier. Ne? Also das war uns sehr wichtig.
Das ist ja auch eine Form von Schutz, dass man...
Absolut. Das ist mentaler Schutz, der eine Rolle spielt. Ich habe das probiert, auch sehr von meinen Kindern zu lernen, die sofort im Hier und Jetzt umgeswitcht sind. Und ich glaube, die haben ja dieses Schutzschild und sich komplett auf die neue Welt, jeder auf seine Art, einzulassen. Ne? Das war sehr interessant, aber so haben wir es natürlich auch versucht, irgendwie in das neue Leben einzutauchen. Und
so, du würdest... rückblickend sagen, das war gut, dass ihr das gemacht habt.
Natürlich, das war die beste Entscheidung. Also das war, ja, das war, wir sind ja auch wahnsinnig stolz auf unseren Mut gewesen, es zu tun. Und es zeigt ja auch immer wieder, hab Vertrauen in die Welt, hab Vertrauen zu Gott, hab Vertrauen in die Dinge, es wird alles gut. Und wenn man auch gar nichts Böses will letztendlich, wenn man ja auch nur sein Wissen eigentlich weiterbringen will oder ein bisschen kulturell von anderen Kulturen erfahren möchte, kann man ja auch nur positive Dinge erwarten. Und damit war die Entscheidung auch sehr horizontöffnend. Es war wirklich unglaublich schön, über den Tellerrand zu schauen. Es ist schwer, wenn man einmal die Box der Pandora geöffnet hat, die wieder reinzustopfen. Da passen wir nicht mehr rein, das geht nicht. Wir kriegen diesen Deckel nicht mehr drauf. Und deswegen bleibt natürlich immer dieses Fernweh und der Sehnsuchtsgedanke, dass wir doch eines Tages und so schnell wie möglich wieder gehen wollen. Und die Kinder spüren es in sich eigentlich auch, dass das Internationale so da ist und bleibt.
Ja, wunderbar. Um Projekte wie das, das ihr vorangetrieben habt, zu unterstützen, sind wir natürlich auch auf Spendengelder angewiesen. Deswegen würde ich mich interessieren, wenn du 3.000 Euro zum Verschenken hättest, wofür würdest du es geben? Für Bildung, medizinische Hilfe oder diakonische Arbeit?
Um ehrlich zu sein, könnte man das dreierlei kombinieren sozusagen. Und ich meine, ich bin ja jetzt im Wissenschaftsbetrieb tätig und ich merke gerade, dieses Thema E-Health ist ja wahnsinnig im Kommen. Und es ist natürlich auch, wo in Ländern, die mit niedrigen Einkommen wie Tansania halt sind, dass es da auch eine Art Shortcut gibt. Also dass man gar nicht diesen langen Weg gehen muss, wie es jetzt zum Beispiel in den ländlichen Regionen in Deutschland sein muss, wo viel Entwicklung stattfindet und auch viel Pilotprojekte, sondern dass man dieses Wissen um Co-Creation und E-Health direkt in Tansania mit anwenden kann. Und ich würde das Geld in einer Aufklärungskampagne stecken, die man über Webinare, also sprich, ich würde Community Healthcare Workers aufklären zu Krebs, also sprich auch das Krebsbewusstsein, die Krebskompetenz stärken. Und das könnte man natürlich in kirchlichen Krankenhäusern voranbringen, weil die natürlich sehr offen sind. Und ich würde das Gesundheitspersonal schulen mit Methoden, die wir hier entwickeln und die hier sehr erfolgsversprechend auch erprobt wurden.
Ja, da bahnt sich schon das nächste Projekt an.
Da bahnt sich eins das nächste Projekt an. Das andere ist natürlich auch, und das dürfen wir ja auch nicht vergessen, dass wir ja natürlich so möglichst klimaneutral handeln wollen. Ich meine, wir reden von Planetary Health ja genauso, wie wir von Global Health reden. Und dieses Thema E-Health und Digitalisierung spricht ja auch dafür, dass wir gar nicht mehr so viel auf Reisen gehen zu müssen, dass wir immer viel mehr die Welt miteinander verknüpfen können und damit auch unseren ökologischen Fußabdruck minimieren. Das ist natürlich eine super Idee und eine super Sache. Und davon profitieren natürlich beide Welten. Ne? Wir profitieren in dem Fall auch vom globalen Süden, weil wir sehen, was sie annehmen und auch wahrnehmen. Und umgekehrt die westliche Welt bringt das Wissen natürlich auch nach Tansania. Und das heißt auch nicht immer, dass wir entsenden müssen und dass die Spezialisten direkt vor Ort sitzen müssen, sondern man kann auch über Tumorboards oder sonst die Leute miteinander verknüpfen. Und das sind natürlich tolle Sachen, um den Menschen vor Ort auch zielgerichtet zu helfen. Und da kann man 3.000 Euro wunderbar mit einsetzen und eine ganze Menge schon für tun.
Ich möchte gerne unser Gespräch mit ein paar persönlichen Fragen beenden. Wenn du nun auf deine Zeit unterwegs zurückschaust, wofür bist du dankbar?
Ich bin dankbar auf die vielen Begegnungen, die ich hatte mit Kollegen, also mit tansanischen Kollegen, aber auch mit, mit Missionaren in dem Sinne. Es gab ja eine kirchliche deutsche Gemeinde im Norden von Tansania und die war sehr, sehr, sehr prägend für uns und sehr wichtig. Auch mit Ilse und Uwe, also damals der Pastor, der uns lange begleitet hat, der auch meine Kinder im kirchlichen Unterricht unterrichtet hat. Und das waren Gespräche, die ich auf keinen Fall missen möchte. Und die Gespräche haben uns damals sehr geholfen. Und also dafür bin ich sehr dankbar. Also dass man so unterschiedliche Menschen kennengelernt hat, die man wahrscheinlich im normalen Setting, jetzt in Halle oder in Berlin, nie getroffen hätte und sich auch nie miteinander ausgetauscht hätte. Das war für uns was ganz Besonderes. Das andere Setting ist, wo ich mir sehr dankbar bin, ist auch das Schulsystem, was meine Kinder erfahren durften, das internationale Schulsystem, das nochmal so ganz anders funktioniert als Deutsch und wo meine Kinder damit einen ganz anderen Start ins Leben haben, egal was sie davon mitnehmen, jeder auf seine Art, aber es hat sie unglaublich bereichert. Auch vielleicht, wenn sie Schwierigkeit war, sich im deutschen Schulsystem zu adaptieren, aber auch diese Wechsel zu managen. Also das macht, bringt ja am Ende auch unglaublich viele Stärken hervor. Dafür bin ich natürlich auch sehr dankbar und dann vor allem auch gelassener zu werden. Ich merke in Deutschland, ich bin schon sehr, naja, sehr, sehr hippelig und immer hektisch und dann natürlich auch, man ist sehr am Terminkalender dran und auch in Tansania habe ich, ich bin ein bisschen ruhiger geworden, glaubt man kaum, aber ich habe das geschafft, runterzufahren und auch dankbarer, viel, viel dankbarer und gleichmütiger mit den kleinen Dingen des Lebens zu werden.
Was macht dich nachdenklich?
Ja, was macht uns nachdenklich? Die Welt ist ja im Umbruch momentan aus vielerlei Hinsicht, aber ich habe keine Angst. Angst habe ich in dem Sinne nicht. Ich denke drüber nach, ich denke viel drüber nach. Ich habe schon ein großes Vertrauen, dass die Menschen klug genug sind, richtige Entscheidungen zu treffen und dass die Welt nach dem Tief, auch dass es wieder ein Hoch erfährt und dass meine Kinder wieder in einem guten Hoch sind. Ich bin aber nachdenklich darüber. Ich muss jetzt auch ehrlich sagen, ich sitze mit in Mitteldeutschland und ich kriege auch eine gedämpfte Stimmung mit, also eine gedämpfte Demokratiefreundlichkeit und einen gedämpften Optimismus. Und das macht mich nachdenklich. Und ich wünsche mir, dass wir ein besseres Vertrauen in unser System eigentlich wieder haben, ein Urvertrauen bekommen, weil wir sind gut, und das lernt man natürlich am besten im Ausland kennen, dass wir als Nation super viele Werte auch hervorgebracht haben in den letzten 50 Jahren und auch einen hohen Arbeitsethos und einen Fleiß und dass wir auch schon auf uns vertrauen können. Und ich wünsche mir, dass die Leute das halt wieder für sich auch wahrnehmen und sagen, wir schaffen das und wir können das auch schaffen. Und jetzt ist vielleicht mal eine Krise angesagt, wirtschaftlich gesehen oder durch die Kriege irgendwie, aber im Prinzip werden wir durch die Krise durchgehen und wir kommen da gut durch, als deutsche Gesellschaft, würde ich das mal sagen, mit, als deutsche Einwanderungsgesellschaft, so will ich es betonen. Wir sind ja alle eins und das ist so, was mir so ein bisschen mich nachdenklich macht, weil ich denke, viele Leute fühlen sich abgehängt und ich verstehe gar nicht, dass man, und ich wünsche den Leuten, dass sie da ein Umdenken irgendwie für sich entdecken.
Was gibt dir Hoffnung?
Hoffnung gibt mir der Glaube. Also als wir nach Deutschland zurückkamen mit der Reintegration, ich war auch eine Weile hoffnungslos und ich war ganz traurig gewesen. Und dann erinnere ich mich noch, da bin ich in unsere Kirchengemeinde gegangen, in Halle, die natürlich längst nicht so gut besucht war wie in Berlin, weil in Halle ist man noch weniger kirchlich angebunden. Aber da habe ich eine Predigt gehört auch Und da bin ich so aufgewacht und habe, weil ich mich dann so, ich muss gar nicht auf den Inhalt der Predigt oder so eingehen, aber ich habe gemerkt, es ist eine ganz, ganz berührende Geschichte, die so mich selber wieder trifft, den Glauben und die Hoffnung nicht zu verlieren. Und wo ich gemerkt habe, mein Gott, ich war verloren. Aber diese Geschichte, die erzählt wird, die hat ja viele Menschen schon mal betroffen. Und es ist ja nicht die Geschichte, die jetzt mich Antje als Persönlichkeit gerade nur heimsucht, sondern es passiert Menschen. Und da muss man einfach durchgehen und da muss man einfach gucken und weiterschauen. Und da habe ich gemerkt, ich bin hier gerade zu Hause und es gibt mir Hoffnung zu merken, nach jedem Tief kommt dann irgendwann auch wieder ein Hoch. Man muss sich halt der Sache stellen, man muss sich Leuten zuwenden und man muss sich auch den Glauben zuwenden. Also den, der mir auch abhandengekommen war kurzweilig. Und da bin ich wieder ein bisschen aufgewacht und ja.
Vielen Dank, Antje.
Gerne.
Das war Horizontwechsel, der Podcast von Mission Eine Welt. Um keine weitere Folge zu verpassen, könnt ihr den Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen abonnieren. Und wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich über eine Bewertung. Ade und bis zum nächsten Mal. Bleibt behütet. Dieses Format wurde gemeinsam mit meiner Kollegin Katrin Bauer entwickelt. Hast auch du Lust auf einen Horizontwechsel? Oder kennst du jemanden, der oder die über den Tellerrand schauen möchte? Wir suchen euch für unser Team, für einen Einsatz weltweit oder in Bayern, für kürzere oder für längere Zeit. Aber auch mit einer Spende kannst du etwas bewirken. Ihr findet uns auf Instagram, Facebook und unter mission-einewelt.de. Schreibt doch gerne eine Mail an podcast.mew@mission-einewelt.de.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.